Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Offenbarung 22, 14. Hier die Lektion. Ne? Heute haben wir die Lektion vom Heft Nummer 4, vom Bibelpanorama, die Lektion Nummer 13. Und Gott sei Dank sind wir hier nicht, haben wir keine Angst vom Unglück und so, ne? Nummer 13, die letzte Lektion vom Jahr, ne? Das ist ein Halleluja wert, im guten Sinn, ne? Halleluja, dass wir jetzt durch die ganze Bibel sind. Dass wir von 1. Mose bis Offenbarung, Woche für Woche, obwohl es jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert hat, aber wir sind quasi durch, in einer Stunde sind wir durch und halb durch, ich sage mal zumindest, weil heute besprechen wir das Buch der Offenbarung, total wichtiges Buch, ich habe mir den Kopf zerbrochen, was können wir in einer Stunde über Offenbarung reden und da habe ich folgende Entscheidung getroffen. Wir werden nur über die allgemeine Struktur vom Buch der Offenbarung reden, ja, weil das Thema des Bibelpanoramas ist doch ein Grundriss von alle Bücher und wir wollen uns nicht vertiefen. Und interessanterweise ist das erste Heft vom nächsten Jahr, das heißt das erste Heft vom dritten Jahr, handelt über die Endzeit, das heißt über die ganzen Themen, die in Offenbarung Kapitel 4 bis 22 besprochen werden. Das heißt, heute werden wir so ein bisschen mehr auf unseren Blick richten, auf die Kapitel 1 bis 3, aber auch ne, Grundriss vom Buch der Offenbarung als solches, warum, weshalb es geschrieben wurde und so weiter. Und ja, das Thema Endzeit, das gehen wir ab nächste Woche, 3 Monate lang. Halleluja. Auf der nächsten Seite, Einleitung. Das Buch der Offenbarung. Da haben viele Menschen Berührungsängste, ne? Probleme. Und ich kann auch von mir sagen, dass ich in der Vergangenheit da, ich sag mal so, sehr oft ja nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Aber es gibt schon Leute, die bis zum Extrem gehen, die sagen, dass das Buch der Offenbarung gar nicht in der Bibel hingehört und dass es gar nicht von Gott inspiriert wurde. Ne? Wisst ihr, wer das gesagt hat? Ne? Mein Erzfeind. Da wisst ihr schon, wen ich meine. Ne? Okay? Ne? Nein, der ist nicht mein Feind. Ne? Ich versuche nur, die Leute zu erklären, die Irrlehren, und von denen werden wir einige heute lernen. Ne? Eine Person in der Vergangenheit, vor 500 Jahren ungefähr, 501 Jahren, ne, hat er die 95 These an den und so weiter, ne, genagelt an der Tür von der Kirche in Wittenberg. Und er hat auch gemeint, dass das Buch Offenbarung gar nicht von Gott inspiriert ist und gar nicht in der Bibel hingehört. Aber lasst uns fragen, ja, wie wäre dann die Bibel ohne das Buch der Offenbarung? Wie können wir diese Frage beantworten? Indem wir uns jetzt völlig was anderes vorstellen, wie wäre die Bibel ohne 1. Mose? Ja, wie wäre die Bibel ohne 1. Mose? Dann würde man anfangen, ja, mit dem Auszug aus Ägypten. Ja, wichtige Geschichte, alles wichtig und so weiter, aber dann hätten wir nicht den Anfang, die Schöpfung, ne? Die Schöpfung und die Sünde und alles, was so am Anfang geschehen ist. Und das Buch der Offenbarung ist quasi das Spiegel vom 1. Mose. Weil es erzählt, wie es am Ende sein wird. Ne? Anfang 1. Mose und Ende. Das heißt, 1. Mose, ne, geht, ich sage so, viele tausend oder vielleicht Millionen Jahre nach hinten. Wir wissen nicht genau, ne, wann Gott das Universum geschaffen hat. Wie lange hat es gedauert zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 1,2 etc.? Und so auch am Ende, ne? Wir wissen nicht, wie lang die Ewigkeit dauern wird, ne? Wir wissen nur, ja, Offenbarung 22, ne? Der Himmel und die Ewigkeit und so weiter. Und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Da sind viele Zeitspannen, die beschrieben werden. Und so, das heißt, ja, die Bibel ohne Offenbarung wäre quasi wie die Bibel ohne 1. Mose. Ne? Und so, wenn wir irgend so einen Text schreiben, so ein Buch schreiben, wer schon mal ein Buch geschrieben hat, oder ein Aufsatz, ne? Das lernt man in der Schule, Einleitung, Körper und Schluss. So funktioniert es. Du musst immer anfangen und dann die Mitte der Argumentation und der Ende. Ne? Und so ist quasi 1. Mose die Einleitung zur Bibel und Offenbarung ist der Schluss. Das brauchen wir. Das heißt, Gott hat die Bibel geschrieben, haben wir schon gesehen öfter. Gott hat die Bibel geschrieben und er hat die Bibel geschrieben, wie jeder andere Autor ein Buch schreibt. Einleitung, Körper und Schluss. So hat er auch die Bibel geschrieben. Offenbarung. Und alles andere ist dazwischen. Jetzt eine Frage, warum wohl heißt dieses Buch Offenbarung, ne? Warum heißt es nicht Geheimnisse, ne? Wie ich früher gedacht habe, ja, da gibt es viele Geheimnisse, da gibt es so viele, viele Sachen, die man nicht versteht. Ja, Offenbarung heißt eine Erklärung. Da werden die Sachen erklärt. Früher habe ich immer gedacht, ja, da sind die Sachen so kompliziert, niemand versteht das. Ja, da muss man sich dann damit beschäftigen und nicht nur mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen. Weil viele denken, ja, das Buch der Offenbarung, wenn wir dieses Buch wegmachen würden, ne, dann würde vieles nicht da sein. Nein, das ist falsch, weil alles, was im Buch der Offenbarung steht, steht schon in vielen, vielen anderen Büchern der Bibel, wie jetzt zum Beispiel ganz klar Daniel, ne, aber auch Hesekiel und auch Matthäus und Evangelien und 1. Thessalonicher. Das heißt, die Bibel ist voll davon. Ne, und auch im Alten Testament gibt es viele, viele Prophezeiungen über die Endzeit. Das heißt, das Buch der Offenbarung ist quasi nichts Neues, nur eine Vertiefung oder Verbreitung von das, was schon früher in weniger Details beschrieben wurde. Einige verstehen die Offenbarung als ein Wahrsagerbuch. Ne? Da müssen wir viele solche Kommentare machen. Wenn wir das Buch der Offenbarung studieren, müssen wir das öfter sagen. Leute, da müssen wir schon aufpassen auf unsere Anstellung. Weil viele sagen, Endzeit, toll, lass uns das studieren. Ne? Eine Lehrerin, woher ich vieles über das Buch Offenbarung gelernt habe, die ist ja keine Theologin und keine Pastorin, sondern sie hat ein paar andere Frauen in ihre Wohnung versammelt und hat gesagt, lass uns mal ein Buch der Offenbarung studieren. Dann haben sie das gemacht. Und dann, nachdem sie damit zu Ende waren, dann gab es viele, viele andere Frauen, die gesagt haben, oh, das wollen wir auch, Buch der Offenbarung studieren. Ne? Und dann hat sie gesagt, okay, lass uns wieder so eine Gruppe bilden. Und nachdem diese Gruppe wieder fertig war, nach ein paar Monaten, dann kamen zig Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt auch mitmachen beim Studium der Offenbarung. Und was hat die dann gesagt? Nein, ich werde aufhören damit. Das heißt, so zu arbeiten. Ich werde jetzt in einer anderen Art und Weise arbeiten. Und zwar, ich werde anfangen von vorne, von 1. Mose. Weil Offenbarung ist nur der Schluss. Wir können nicht anfangen vom Schluss. Ne? Wir können nicht vom Schluss ein Buch vom Ende nach vorne lesen. Ne? Aber es gibt Leute, die sich nur interessieren, Offenbarung, ja? Ja, weil Offenbarung, der Antichrist und die Trübsal und die ganzen Sachen, die sind so interessant und die Zeichen und die Katastrophen und so weiter, ne? Es gibt Leute, die sich für solche Sachen sich interessieren, immer wissen, ja, was wird morgen, ne? Ist morgen der Weltuntergang und so, ne? Es gibt Leute, die einfach so bestimmt sind, ne? Und es gibt auch andere, die dann in ein anderes Problem ausrutschen. Die machen sich dann einen Kopf, die fangen an, oh, vielleicht ist morgen der Weltuntergang und oh, ne, wie schlimm und so und ich habe Angst und was wird los und wenn der Antichrist kommt und dann wird er uns quälen und uns den Kopf abhauen und von meinen Kindern und so weiter etc. Ne, es gibt Leute, die ängstlich werden, aber es gibt dann andere, die das dann ausnutzen, die merken das. Oh, die Leute, die werden ängstlich, wenn sie über dieses Thema reden. Und dann fangen die an, mit Absicht mit über diese solche Themen zu reden und die solche Art und Weise und sagen, der Antichrist wird kommen und deine Kinder den Kopf abhauen und solche Sachen, ne? Weil die merken, die Leute, die werden ängstlich und so können sie diesen Effekt, das ist krank, diesen Effekt hervorbringen, dass alle mit ängstlich werden. Ne? Das ist krank, das hat mit Jesus Christus nichts zu tun, aber es gibt Leute, die Spaß daran haben, andere zu quälen mit solchen Geschichten. Ne? Und deswegen müssen wir da aufpassen. Die Offenbarung ist kein Wahrsagerbuch, wo es steht, ja, im nächsten Jahr wird dies und das passieren und in 2 Jahren jenes und das andere und in 3 Jahren das und das. Und so. Nein, keine Wahrsagerei. Ein Bibelvers, was mir sehr geholfen hat in meinem Leben, ist Apostelgeschichte 1,7. Es ist nicht eure Sache, die Zeichen und Zeitpunkte, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, ne? Den Heiligen Geist und meine Zeuge sein. Und das ist der Punkt. Das mit der Wiederkunft Jesu ist ein ganz wichtiges Thema, aber nicht damit wir einen Kopf machen, damit wir jetzt verrückt werden, damit wir ängstlich werden. Nein, die Gründe dafür sind völlig andere, werden wir heute studieren. Viele versuchen, die Offenbarung zu interpretieren und das ist falsch. Hier müssen wir verstehen, was ich meine mit interpretieren. Eine Interpretation ist Meinungen von Menschen. Was meinst du, bedeutet dies und das? Verstehst du, das ist falsch. Wir müssen schauen, die Offenbarung, die sagt einige Sachen ganz klar und deutlich und viele andere Sachen durch Symbole. Und dann müssen wir schauen, okay, da wird ein Symbol benutzt. Was bedeutet dieses Symbol? Und wo können wir herausfinden, die Bedeutung dieses Symbols? Nur in der Bibel, nur in der Bibel. Vielleicht im Buch Daniel oder in Matthäus oder in... Ne? Aber schauen, was bedeutet dieses Symbol anderswo in der Bibel, damit wir diesen Text verstehen. Keine Interpretation, weg mit Interpretation, sondern nur Auslegung. Hatte ich schon sehr oft gesagt. Und das gilt auch für die ganze Bibel. Ne? Das gilt so für die ganze Bibel sowieso. Punkt Nummer 3. Viele haben schon versucht, die Wiederkunft Jesu auf einen bestimmten Datum vorherzusagen. Dies ist falsch. Jesus hat es verboten. Ne? Wisst ihr, Jesus hat es verboten. Ne? Wir sollen das nicht tun. Und die falschen Propheten, die machen das. Ne? In der letzten Zeit, im Jahr 2000, ne? Im Jahr 2000, da gab es zig Leute, die gekommen sind in der ganzen Welt, und gesagt, ich hatte eine Offenbarung, eine Prophezeiung, dass Jesus im Jahr 2000 wiederkommen wird. Ne? Und ist er gekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ne? Das heißt, und es gibt noch heute Leute, die sowas machen. Die kommen und sagen, Jesus hat mich offenbart, dass er in 2 Jahre kommt und so weiter. Es kommen immer wieder Leute, die sowas machen. Und wisst ihr was? Der die 95 Thesen da angenagelt hat, der hat es auch 3-mal gemacht. Dreimal. Das ist sehr interessant. Was machst du da? 3-mal hat er das vorhergesagt. Er hat gesagt, für dem Jahr 1543 und weiß nicht, noch 2-mal. Er hat gesagt, Jesus wird wiederkommen im Jahr so und so. Ist Jesus nicht, ist Jesus wiedergekommen? Nein. Und welchen Schluss ziehen wir dann? Dass er ein falscher Prophet ist. Aber ja, wenn ich das sage, dann, oh, der Rolf, ne, der ist immer gegen, ne? Er weiß schon wer, ne? Weil der Rolf so böse ist und ne, sich ein Feindbild hat, ne? Nein, falsche Propheten, die sagen, Jesus hat mich mir offenbart, dass er in 2 Jahre oder 5 Jahre kommt und so weiter, ne? Hunderte Leute haben das schon versucht, Hunderte, Tausende haben das schon gemacht und dann gibt es immer Leute, die das glauben. Und nachher kommt die Enttäuschung und dann sagt man, ne, das ist falsch, Jesus hat gelogen. Einige würden sagen, ja, wenn Jesus gesagt hat, er kommt in 2 Jahre und nicht gekommen ist, dann hat Jesus gelogen. Oder der das prophezeit hat, ist ein falscher Prophet, aber das wollen die Leute auch nicht einsehen, nicht nachdenken. Diesen Schluss wollen sie nicht ziehen. Das heißt, die denken, ja, die Kirche ist falsch, Jesus, den gibt's ihnen gar nicht. Ne? Versteht ihr? Das heißt, das ist nur... das ist schädigend, das schädigt das Reich Gottes, das schädigt das Bild, was die Leute von Jesus haben. Jesus ist die Wahrheit, ja, und wenn er lügt, dann ist er nicht die Wahrheit, ne? Und wenn die Propheten sagen, Jesus hat das gesagt, aber das passiert nicht, dann, ja, schädigt das das Bild von Jesus. Darum dürfen wir das nicht tun. Jesus selbst hat das gesagt, aber die sind immer wieder ungehorsam. Ungehorsam und tun das. Und schädigen Gott. Es gibt andere, die meinen, es beziehe sich nur auf die Geschehnisse des ersten Jahrhunderts, Rom und die Kaiser. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, Offenbarung, alles klar, ein gutes Buch, ne, leugne ich nicht, aber es bezieht sich nur auf der Zeit 100 nach Christus. Auch falsche Idee. Ganz klar, ne, ganz klar, ja, wie gesagt, das Buch der Offenbarung ist das letzte und richtet unsere Sicht, unser Blick, ne, auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Letztes Buch, auf die Zukunft. Da ist unser Blick. Das will die Offenbarung. Die Offenbarung will unseren Blick nach vorne richten. Auf die Sachen, die noch geschehen werden. Letzter Punkt. Andere interpretieren es, als hätte es keinen Bezug zur Realität, sondern sollte nur als Symbol für den Kampf zwischen Gott und Böse dienen. Das ist auch falsch. Ne? Es gibt viele, die sagen, ja, da sind ganz viele Symbole etc., alles zusammengefasst. Es gibt Gott, es gibt der Teufel und die kämpfen und das ist die Zusammenfassung. Nein, ist auch falsch. Jedes Symbol symbolisiert etwas Reales. Das ist der Punkt. Jedes Symbol vom Buch Offenbarung bezieht sich auf etwas, was wirklich geschehen wird. Der Antichrist ist eine reale Person. Das, ja, dafür gibt es viele, viele, viele Argumente, viele, viele Texte, die es ganz klar sagen. Ne? Der Mann der Sünde zum Beispiel. Der Mann der Sünde. Nicht die Idee oder sowas. Nein, der Mann und so weiter. Viele, viele andere Argumente, die uns klar zeigen, dass der Antichrist eine reale Person ist. Oder werden sein, wird sein. Ne? Das heißt, obwohl er mit vielen Symbolen bezeichnet, beschrieben wird, aber ist eine reale Person. Jedes Symbol zeigt auf eine Wahrheit. Jesus kommt tatsächlich, um seine Gemeinde zu holen. Ne? Weil wenn wir sagen, ja, das Buch Offenbarung ist nur Symbol, Symbol, ja, dann wäre dann der Schluss zu sagen, Jesus kommt seine Gemeinde gar nicht holen, das ist nur ein Symbol. Das heißt, die Gemeinde geht immer weiter und irgendwann, ne, bis zum Jahr 10.000 oder so, ne, geht es immer weiter. Und die Leute glauben immer weiter an Jesus Christus und irgendwann merken die, Jesus ist dann nicht gekommen oder so. Ne. Nein, Jesus wird tatsächlich kommen. Das ist der Punkt. Das ist auch ein Schluss, ne, dass man ziehen aus der Aussage, dass das Buch der Offenbarung auf tatsächliche Sachen zeigt. Wie wäre es ohne das Buch Offenbarung? Ne? Hier noch ein paar Argumente zu den anderen, was ich schon genannt habe. Wer meint, die Offenbarung sollte nicht in der Bibel stehen, versteht nicht, dass dies quasi die Zerstörung des Glaubens bedeuten würde. Wer sagt Offenbarung weg von der Bibel, er kann auch, ich sag mal so, geistlichen Selbstmord machen. Er kann sagen, ich werfe meine Bibel weg, ich gehe weg von der Gemeinde. Ja? Warum? Hier drei Argumente. Nur die Hoffnung und die Gewissheit, dass Jesus wiederkommt und wir mit ihm sein werden, schenkt uns die Kraft zur Heiligung und zum Glauben. Ganz klar, es steht, ja, weil Jesus wiederkommt, müssen wir vorbereitet sein und uns heiligen. Ja, wenn Jesus nicht wiederkommt, warum uns heiligen? Ne? Nächster Punkt. Nur die Gewissheit, dass Gott die Erde richten wird und die Ungerechtigkeiten verleiht uns Kraft, das Leben und die Bedrängnisse auszuhalten. Ja. Weil wir wissen, ja, Gott wird wiederkommen und die ganzen Bösewichter, ne, vor Gericht bringen. Das hilft uns, nicht durchzudrehen. Es gibt viele Leute, die drehen durch. Die denken, ah, so viele Menschen hungern und so viele Kriminelle treiben ihr Unwesen und machen viele Sachen und niemand tut was dagegen und so weiter, ne. Es gibt viele, die durchdrehen, die sagen, nee, so eine Welt, in so einer Welt will ich nicht leben und so weiter. Nee, wir wissen, Gott erlaubt, dass das Böse eine bestimmte Freiheit hat, nicht ganze Freiheit, eine bestimmte Freiheit, damit die Bösen ihre Bosheit auch zeigen und so auch gerichtet werden können. Punkt Nummer 3. Nur aus ihr können wir den richtigen Blickwinkel zur Geschichte haben. Die Welt wird nicht besser werden, sondern schlechter. Die Menschheit wandelt nicht in Richtung eines Paradieses auf Erden, sondern auch immer größere Gewalt und Naturkatastrophen. Ganz klar. Ja, viele sagen, ja, die Evolution. Die Menschen evoluieren, die Tiere evoluieren und alles evoluiert. Ne? Nur ich habe noch nie einen Gebrauchtwagen gesehen, der dann immer neuer wird, oder ein altes Haus, der das immer neuer wird, moderner wird, und noch nie einen Mensch gesehen, das immer jünger wird oder sowas in der Art. Das heißt, alles wird immer schlimmer. Und so die Welt. Viele sagen, ja, der Mensch, der evoluiert. Ja, wenn der Mensch wirklich evoluieren würde, dann würde es immer weniger Kriminalität geben, immer weniger Menschen, die anderen quälen, und immer weniger Menschen, die Drogen nehmen, etc., etc. Nee, aber das wird immer mehr. Ne? Und das sagt uns die Bibel, und wir erkennen das. Und was ist dann das Ende? Es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann wird Jesus kommen und einen Schluss damit machen. Deswegen brauchen wir das Buch der Offenbarung. Ohne das Buch der Offenbarung könnten wir hier Schluss machen mit unserer Jüngerschaft und können wir sagen, geht nach Hause. Ne? Nein, aber wir wissen, Jesus kommt wieder. Nächste Überschrift. Sein Bezug zur ganzen Bibel. Wie gesagt, die Prophezeiungen der Offenbarung sind überhaupt nichts Neues. Alles, was da drin steht, wurde schon früher vorhergesagt. Hier habe ich eine kleine Liste von verschiedenen Kapiteln aus Jesaja, Kapitel 11, 24 bis 27, 63 bis 66, Daniel, Joel, Amos, Sacharja und auch im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 24 und 25, 1. Thessalonicher 4, 2. Petrus 3. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere Texte, die jetzt vielleicht nicht so groß sind wie Kapitel. Ganz, ganz viele andere, die ich auch nicht genannt habe. Ich kann hier nicht immer 100 Texte nennen hier, ne? Aber nur, dass es so ganz, ganz klar wird, dass alles, was in der Offenbarung steht, schon überall in der Bibel auch steht. Trübsal, Antichrist, neuer Himmel und neue Erde und vieles, vieles mehr wurde schon sowohl im Alten Testament auch als auch im Neuen Testament vorhergesagt. Einige Beispiele, wie das Alte Testament das Buch Offenbarung unterliegt. Ne? Das heißt, das Alte Testament ist die Grundlage vom Buch der Offenbarung. Die Grundlage. Der Johannes, der Apostel Johannes, der das geschrieben hat, ja, der hat das Alte Testament quasi ständig zitiert. Seine 404 Verse zitieren ungefähr 278 Sätze und Ausdrücke des Alten Testaments. Das heißt quasi 75% vom Offenbarung, vom Buch Offenbarung sind Zitate des Alten Testaments. Das müssen wir uns erstmal unter die Zunge zergehen lassen. Ne? Viele denken, dass hier das Buch der Offenbarung eine Erfindung vom Apostel Johannes ist. Nein, der mit seinem Maschinengewehr schießt er Texte aus dem Alten Testament, einen nach dem anderen. Zum Beispiel, ich habe hier eine kleine Liste gemacht von solchen hier erstmal sehen, 10 Beispiele, da könnte ich hier 278 Beispiele machen. Offenbarung 1,7, Jesus wird über die Wolken kommen. Wo steht es im Alten Testament? Daniel 7,13. Alle werden ihn sehen. Sacharja 12,10. Beschreibung Jesu. Daniel 7,9 und 13, 10, 5 und 6. Der erste und der letzte. Jesaja 44,6, 48,12. Das Buch Offenbarung erweitert die Beschreibung, die wir vom Himmel schon hatten. Psalm 11, 4, Jesaja 66, und da können wir noch andere, Jeremia und so weiter, Leute, die jetzt eine Offenbarung vom Himmel gehabt haben im Alten Testament. Das gegessene Buch, Jeremia 15, 16 und Hesekiel 3, 3. Das Lamm Gottes, ne? Das Lamm Gottes von 2. Mose bis Hebräer, ne? Lamm Gottes. Sohn des Menschen, Daniel 7, 13. Im Himmel liegt die originale Stiftshütte, 2. Mose 26, 30. Das Paradies, Hesekiel 47, 1, Sacharja 14, 8 und 1. Mose 2, 9. Hier nur 10 Beispiele, wie das Buch der Offenbarung auf das Alte Testament geschrieben wurde. Nächste Überschrift, Jesus in der Offenbarung. Ja, von 1. Mose bis Offenbarung, welches ist das Thema der Bibel? Jesus. Aber im rechtlichen Neuen Testament haben wir einen menschlichen Jesus, der gelitten, gestorben und auferstanden ist. Offenbarung zeigt ihn als herrschenden Herr, Richter der ganzen Welt, Herr der Herrlichkeit. Versteht ihr, das fehlt uns noch. Versteht, das Neue Testament, die Evangelien und die Briefe beschreiben einen Jesus, der gelitten, gelebt, gelitten, gestorben und auferstanden ist. Aber das hier hat uns noch gefehlt. Dieser Herr, der Herrschende, der König, der Mächtige, der, ne? Lies mal die Beschreibung von Jesus hier am Anfang der Offenbarung, ne? Füße aus Bronze und die Haare sehr weiß und vom Mund ein Schwert aus Feuer und die Augen etc. so weit. Versteht ihr diese Macht? Ne? Das haben wir in Apostelgeschichte nicht. Andreas, würdest du bitte hier diese zwei Verse lesen?
Und als ich ihn sah, fiel ich nieder zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 bis 18.
Johannes, ne, hat Jesus gesehen und, ne, in der Apostelgeschichte, was ist passiert? Ja, die Jünger haben sich vor Jesus gebeugt und so weiter, ihn angebetet, ne? Aber hier fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, versteht ihr? Weil er so mächtig erschienen ist. Und das hat uns noch gefehlt, ne? Dieser Schluss. Und sagen, Jesus ist nicht nur, ja, gelebt, gelitten, gestorben, auferstanden, sondern hier, herrlich, mächtig. Struktur vom Buch der Offenbarung. Versuche hier ganz, ganz zusammenfassen. Diese 22 Kapitel, die sind sehr schwer zusammenzufassen, aber hier versuche ich das so gut wie möglich hier in eine halbe Seite. Teil 1, Gegenwart, Kapitel 1 bis 3, was wir heute studieren. Gegenwart. Teil 2, Zukunft, von Kapitel 4 bis Kapitel 22, da geht es um die Zukunft. Offenbarungen, Prophezeiungen. Kapitel 4 und 5, Einblick in den Himmel, das würdige Lamm Gottes. Kapitel 6 bis 19, die Trübsal, der Antichrist, das Tier und der falsche Prophet und Satan, die satanische Dreifaltigkeit. Steht nicht da drin, so in diesen Worten, aber ne, das sind diese drei Akteuren, die, wo man so sagt, wie die Satan, wie man so weiß, Satan versucht immer Gott zu imitieren, nachzuahmen und dass Gott die Dreieinigkeit ist, so versucht auch Satan seine göttliche, das heißt seine dämonische, teuflische Dreifaltigkeit zu machen. Antichrist, falscher Prophet und Satan. Ne, als, ich sage so, Satan als Imitator des Vaters, der Antichrist als Imitator Jesu und der falsche Prophet als Imitator des Heiligen Geistes. Kapitel 6 bis 7, die sieben Siegel, das verheißene Gericht. Kapitel 8 bis 11, die sieben Posaunen, das anfängliche Gericht. Kapitel 12 bis 14, der geistliche Kampf. Kapitel 15 bis 26, die sieben Plagen, das endgültige Gericht, die Schalen des Zornes Gottes. 20,7 bis 22,5, das ewige Schicksal, das jüngste Gericht. Kapitel 20, das tausendjährige Reich. Kapitel 21 bis 22, die neue Erde und der neue Himmel. Kapitel 6, 8, 9, 16, 19 bis 22, erzählende Geschehnisse in geschichtlicher Reihenfolge. Eine Art Rückgrat des Buches. Die restlichen Kapitel, 4, 5, 7, 10 bis 15, 17 bis 18, erklären und kommentieren jene Geschehnisse. Das heißt, diese Lehrerin, die so viel über das Buch Offenbarung gelehrt hat, hat das hier gesagt. Diese Kapitel 6, 8 und 9, 16, 19 bis 22, die stehen in einer Reihenfolge. Das heißt, historische, geschichtliche, chronologische Reihenfolge. Und die anderen, die kommentieren diese. Versteht? Ich denke, es ist nicht schwer, das zu verstehen. Das kann uns helfen, die ganzen komplizierten Beschreibungen zu verstehen, wenn wir das verstehen. Einige Kapitel erzählen einfach ein paar Geschehnisse und dann kann man ein anderes Kapitel, was erklärt und erzählt und so weiter, damit man das hier versteht. Ne? Ich denke, das kann helfen. Gut, nächste große Überschrift, die Sachen, die sind. Lass uns mal diese besprechen. Die Sachen, die kommen werden, werden wir ab nächste Woche studieren. Die Sachen, die sind, die heutigen Sachen, lass uns heute studieren. Die Offenbarung ist die einzige flächendeckend tiefgehende und ernsthafte Prophezeiung über die Gemeinde Jesu Christi. Wie kann ich das erklären? Versteht ihr? Das heißt, wir haben im Neuen Testament viele Bücher, die verschiedene Probleme der verschiedenen Gemeinde anspricht, aber in diesen drei Kapiteln werden alle möglichen Probleme, ich sage mal so, oder sehr viele Probleme auf einmal besprochen. Darum habe ich hier gesagt, eine flächendeckende Prophezeiung über die Gemeinde. Sie zeigt, wie Gott die Gemeinde einschätzt, zeigt einen Ausschnitt der Probleme, die die meisten Gemeinden bis heute haben und welche Jesus ermahnen will. Ganz klar, jede Gemeinde hat ihre Probleme. Alle Gemeinden haben Probleme. Nur die wenigsten erkennen das. Ne? Die meisten sagen, wir sind die perfekte Gemeinde. Ne? Aber wir müssen die Gemeinden aus dem Blickwinkel Gottes schauen. Das will uns das Buch der Offenbarung lehren. Gott will seine Meinung sagen über die Gemeinden. Ihn interessiert uns, interessiert nicht unsere Meinung. Ne? Wenn alle Gemeinden sagen, wir sind perfekt, wirklich perfekt wären, ne? Wäre top. Aber nein, Gott sagt seine Meinung. Und Jesus will diese Gemeinden ermahnen. Welche Gemeinden sind dann hier gemeint? Das heißt, ja, theoretisch, sagen wir so, werden hier diese sieben Gemeinden adressiert. Sieben Gemeinden. Man denkt, okay, die waren jetzt im Kleinasien vor 2000 Jahren. Aber die stehen für alle Gemeinden der ganzen Geschichte. Und es gibt auch Ausleger, die so ein bisschen bestimmten Parallelen finden zu bestimmten Zeiten der christlichen Geschichte. Und ich versuche das hier zusammen, so zusammenzuführen, zu sagen, okay, lass uns mal so diese Parallelen schauen, was hier zum Beispiel Ephesus gemeinsam hat mit der ersten Zeit oder der Zeit der ersten Christen und so weiter. Und gleichzeitig sage ich euch, aber lass uns nicht uns festmachen und sagen, ja okay, Ephesus handelt über diese Zeitspanne und das hat nichts mit uns zu tun. Dann versteht ihr, so ist es dann falsch. Wir sollen sagen, okay, das hat auch mit uns zu tun. Die Ermahnungen, die Jesus für Ephesus gibt, kann vielleicht uns auch betreffen. Wir sollten auch nachdenken, haben wir vielleicht auch diese Probleme, ja oder nein? Einen Nutzen daraus ziehen. Entwicklung der Gemeinde in der Geschichte. Am Anfang der Kirchengeschichte läuft Jesus Christus unter den Gemeinden, unter die Leuchter, ne? Weil diese Leuchter, die stehen für die Gemeinden. Am Anfang läuft er unter den Leuchtern. Aber am Ende, was macht er dann? Steht Jesus vor der Tür und klopft. Sehr interessant, dieser Vers, Offenbarung 3,20, was der sehr benutzt wird in der Evangelisation. Aber der hier in diesem Zusammenhang völlig was anderes bedeutet. Wer kennt den Vers Offenbarung 3,20 auswendig auf Deutsch? Schafft das jemand? Oder wollen wir aus der Bibel lesen? Isaias, hast du deine deutsche Bibel? Nein, dann nimm halt meine hier. Schlag mal bitte Offenbarung 3,20. Ja? Ganz schnell auf. Kapitel 3, Vers 20. Sehr bekannter Vers. Hast du es gefunden? Offenbarung 3,20. So, ne? Habe ich schon tausende Male gehört, ne? Meistens in Brasilien, wo es dann benutzt wird, ne? Wo da hier, sagen wir so, in einem übertragenen Sinn benutzt wird. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, Jesus, er will in dein Herz. Okay, ist eine, ne? Ein übertragener Sinn, aber hier der ganz wörtliche Sinn. Isaias, lies mal ganz laut da.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.
Ja, wir sehen am Anfang die ersten Gemeinden, da läuft Jesus unter den Leuchtern. Das heißt, er hat eine Beziehung mit den Gemeinden. Aber am Ende der Geschichte Da klopft Jesus an die Türen. Das heißt, Jesus klopft an den Türen der Gemeinden. Jesus sagt, ich will in die Gemeinden rein. Die Gemeinden haben Jesus vertrieben. Ja, die Kirchen, die Religionen haben Jesus rausgeworfen. Und Jesus klopft an und sagt, ja, wer lässt mich rein? Wer? Nicht welche Gemeinden, sondern welche Personen. Er sagt nicht, wenn eine Gemeinde mich reinlässt, sondern er sagt, wer mich reinlässt. Jesus redet Personen an. Ja, heute ist es so. Jesus lädt Menschen ein zu sich und nicht mehr Gemeinden. Ganz am Anfang waren es die Gemeinden. Jesus war eng mit den Gemeinden verbunden. Aber heute sind die meisten Gemeinden nicht mit Jesus verbunden. Ne? Die haben Jesus quasi rausgeworfen und benutzen nur seinen Namen, missbrauchen seinen Namen. Ja, gut, im Vers 20 vom ersten Kapitel, dann sagt Johannes, oder prophezeit Johannes, schreibt das hier zum Engel der Gemeinde, so und so, schreibe dies und das. Was bedeutet Engel der Gemeinde? Dann fangen Leute schon sich vorzustellen, so ein Wesen mit Flügel und so weiter. Na, das Wort Engel auf Griechisch ist Angelos und bedeutet Botschafter. Ne? Botschafter. Das heißt, zum Botschafter der Gemeinde schreibe dies und das. Das heißt, ne, zum Gemeindeleiter. Zum Gemeindeleiter der Gemeinde. Ephesus, die erste Gemeinde. Ephesus. Ephesus steht symbolisch für die Gemeinde vom Jahr 30 bis 100 nach Christus. Mächtig im Wort, schwach in der Liebe. Sie war die fleißigste, dynamische und wortgetreue von ganz Kleinasien. Christus hat die Epheser gelobt. Sie waren ein Vorbild in der ganzen Region. Trotz ihren vielen Tugenden war die erste Liebe vorbei und sie merkte dies nicht, wie schon früher Israel. Dort fing es schon an, das Problem der Nikolaiten. Ganz wichtiges Wort, Nikolaiten, Niko, ne, griechisch, wieder griechisch, hier zwei ne, Partikeln. Niko bedeutet siegreich und Laos Volk. Das siegreiche Volk. Was bedeutet das auf Deutsch? Die Humanisten, die dem Volk gefallen wollen und die Wahrheit verwässerten. Das war schon ganz am Anfang so. Ne? Da kamen Leute, da kamen sogenannte Apostel, haben wir schon studiert von ein paar Lektionen, da kamen die sogenannte Apostel, die wollten ne, das Geld von den Gemeinden und darum mussten die auch Honig den Leuten aufs Maul schmieren und denen erzählen, was sie hören wollten, damit sie ne, an der Macht blieben und immer Geld verdienen. Das sind die Nikolaiten, das heißt die Humanisten, die Leute, die immer nicht denken, was möchte Gott den Leuten sagen, sondern die denken, was wollen die Leute hören. Das heißt, der Wille, der Wunsch der Leute bestimmt die Predigt. Das fing schon damals an. Smyrna steht für die Gemeinde in der Zeit zwischen 100 bis 312 nach Christus vom römischen Imperium bedrängt, steht für die leidende, verfolgte Gemeinde. Und die heute, ne, zum Beispiel die Gemeinde in China und andere Länder, die verfolgt sind, Nordkorea und so weiter, ne, das könnten wir sagen, die sind quasi Smyrna-Gemeinden oder so, das heißt, da sind Parallelen oder Ähnlichkeiten. Die Stadt Smyrna war reich und opulent, aber die Gemeinde war arm und wurde verleumdet und bedroht. Anders als die Gemeinde Laodicea war Smyrna materiell arm, aber geistlich reich. Verleumdet von den sogenannten Juden, aber geschätzt vom König der Juden. Halleluja. Ne? Das hier Geld und Armut ne, steht sehr oft im Vordergrund, haben wir gemerkt in den letzten Lektionen. Immer wo viel Geld ins Spiel ist, da ist auch, ne, der Glauben wird immer lau. Wo die Menschen sich viel Geld versprechen aus Gemeinden und so weiter, da ist der Abfall. Ne? Und wo Gemeinden arm sind, da sind sie sehr oft geistlich reich. Da bieten die Leute viel und so weiter. Und wo die Gemeinden reich sind, dann denken die Leute, ja, wir sind doch gesegnet, wir sind reich, wir leben im Wohlstand. Ne? Die merken gar nicht, dass ihr Leben Gott gar nicht gefällt. Deswegen, ich sage mal so, Deutschland oder andere Länder wie USA oder Teile Brasiliens und so weiter, wo jetzt die Leute, die meisten Leute Wohlstand haben, da wird das mit dem Glauben eng. Ne? Das heißt, die Leute gehen noch zur Kirche, gehen dahin und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir sehr, sehr so gesegnet hast, dass ich dir so gefalle, ne? Weil du mir so viel Geld gibst. Das sehe ich als Zeichen dafür. Halleluja, ne? Ich bin ein toller Christ und so weiter. Ne? Aber die merken nicht, dass sie von Gott weit weg sind. Gut, Punkt Nummer 3, Pergamus, dritte Gemeinde. Steht für die Gemeinde in der Zeit von 313 bis 606 nach Christus, vom Kaiser Konstantin bis zum Papsttum. Das Heidentum hat endgültig den christlichen Glauben erobert. Die Mehrheit der Gemeinde war Jesus treu, aber ein Teil folgte der Lehre Bileams. Bileam war ein falscher Prophet, der seine Dienste für Geld an einen heidnischen König verkaufte und ihm beibrachte, wie man die Israeliten zum Abfall vom Glauben verführen konnte, durch Götzendienst und Unzucht, 4. Mose 22 bis 25. In Pergamus gab es Geschwister, die die Gemeinde verführten, indem sie die Geschwister lehrten, mit Unzucht, Weltlichkeit und falsche Lehren in einer lockeren Art und Weise umzugehen. Das hatten wir schon letzte Woche bei dem Brief Judas, ne? Das mit der Gnade, ne? Gott ist doch gnädig, ein bisschen sündig, kein Problem. Ne? Und das ist schon in dieser Zeit, 313 bis 606. Ne? Die Religion, die macht das. Ne? Da ist die Religion, die hat den Glauben, der wurde vertauscht um die Religion. Und die Religion, die macht das. Die sagt, Leute, hierzu, kommt her, lasst uns einen schönen Tempel bauen aus Stein, ganz groß. Und da haben wir ganz tolle Priester, die haben ganz reiche Gewänder und wenn die was machen, dann ein Ritual, dann vergibt Gott alle eure Sünden und ihr könnt weiterleben wie gehabt und ihr kommt sicher im Himmel. Ne? Ja, das ist diese Lehre Bileams. Lehre Bileams. Vierte Gemeinde, Thyatira. Thyatira war eine eher unbedeutende Stadt, aber kommerziell wichtig zwischen Europa und Asien. Die Gemeinde wurde nicht verfolgt, die Gefahr lauerte in ihr drin. Jezebel steht für Religiosität. Religion geht Hand in Hand mit Äußerlichkeiten. Prunk, Gott, Götzendienst. Religion ist eine Lehrquelle, die nicht mit dem Evangelium vereinbar ist. Sie steht für den Katholizismus. Das heißt, diese Gemeinde Thyatira, die steht für den Katholizismus, ich sage mal so, für diese Interpretationsart. Es gibt Leute, die das so interpretieren. Jede Gemeinde steht für eine bestimmte Zeitspanne. Da gibt es viele Parallelen. Aber ich sage immer, wir sollen das nicht so begrenzen und sagen, okay, dann hat es keine Bedeutung für uns, wenn es nur auf diese Zeitspanne sich bezieht. Nein, wir können auch viele Lehren, nützliche Lehren für uns ziehen. Die römische Religion hat das Erbe Jesu eingenommen und sich als Staatsreligion mit der antiken römischen Religion vermischt. Dies hat sich im Laufe der Jahrhunderte noch verdeutlicht mit der Offizialisierung von Irrlehren, die die Lehre Jesu frontal widersprechen, unter vielen anderen Beispielen. Hier habe ich, weiß nicht wie viele, 30 Beispiele genannt, wie Irrlehre immer wieder offizialisiert. Das heißt offizialisiert, ganz offiziell gemacht. Ne? Das heißt, weil es gibt auch viele Irrlehre, die gar nicht offiziell sind, die nur die Leute, die tun das. Und es wird toleriert. Ne? Aber im Laufe der Zeit werden dann diese Lehren manchmal offizialisiert, wo dann der Papst sagt, ja, da die meisten Leute das tun, wäre nicht schön, wenn wir allen sagen, hört auf damit, sondern lasst uns das offizialisieren. 310 nach Christus, beten für die Toten und sich bekreuzigen. Ne? Sich bekreuzigen, wisst ihr, was das ist. Ne? So ein Zeichen machen auf der Brust. Das machen in Brasilien alle Katholiken und in Deutschland auch viele. 320 Kerzen. Auf dem Altar oder sowas oder für die Heiligen Kerzen anzünden. 375 Verehrung von Engel und toten Heiligen. 431 Anbetung von Maria und die Verwendung der Bezeichnung Mutter Gottes. 500 Priesterkleidung. 526 letzte Ölung. 593 Fegefeuer. 610 der Titel Papst, auf Italienisch Papa, bedeutet Vater, ne, ganz bibelwidrig. 709 die Füße des Papstes küssen, ne, auch total bibelwidrig. Alles hier ist total bibelwidrig. Ne, nur ich habe angefangen, immer zuerst zu betonen, dann muss ich das betonen, dass alle bibelwidrig sind. Völlige Irrlehren. 750 weltliche Macht der Päpste. 788 Anbetung des Kreuzes, Bildern und Reliquien. 850 Weihwasser, ca. 1000 Messe als Opfer. 1079 Zölibat. 1090 Rosenkranz. 1190 Ablassbriefe. 1215 Dogma der Verwandlung, Transsubstantiation. Ne? Wisst ihr, um was es geht? Die sagen, dass das Brot und der Wein im Abendmahl verwandelt wird in Fleisch und Blut Jesu. Ne? Ganz starke Irrlehre. 1220 Verehrung der Hostie. 1229 die Bibel wurde von Laienpersonen verboten, für Laienpersonen verboten. Und vom Konzil von Valencia auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. wie weit es geht. 1508, Gebet Ave Maria. Auch ganz schlimm, das heißt ein offizielles Gebet. Götzendienerisches Gebet, ja, weil es ein Gebet ist, was es sich an einen Menschen richtet, was kein Gott ist. Ne? Jesus ist Gott, okay, wir beten ihn an, aber Maria ist kein Gott. Sie ist nicht ein Teil der Dreieinigkeit oder so. Sie war nur ein Mensch. Das heißt, ganz klar, ihr Leben. 1545, Konzil von Trient. Die Tradition hat denselben Stellenwert wie die Bibel. Ne? Ganz schlimm. 1546, Apokryphen werden der Bibel hinzugefügt. Ne? Habe ich schon kommentiert am Anfang dieses Heftes. Das mit den Apokryphen, auch ganz schlimm, finde ich. 1870, Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, auch ganz schlimm, ne? Weil Jesus hat gesagt, dass seine Worte nie vergehen, aber hingehen und sagen, der Papst ist unfehlbar, ein Mensch, ne? Unfehlbar, ganz schlimm, weil die Bibel behauptet, dass pausenlos quasi, dass alle Menschen Sünder und fehlerhaft sind. Ne? 1950, ne? Wie lange ist das her?
Jahrhundert.
68 Jahre, ne? Ne? Ja. Ein paar Jahre vor unserer Geburt, ne, Wolfgang, ne? Marias Himmelfahrt, versteht ihr? Das geht immer weiter. Man denkt, ja, das hat irgendwann im Mittelalter aufgehört. Nein, das geht immer weiter. Wahrscheinlich kommen die jetzt wieder in ein paar Jahre und schaffen wieder so eine Sache. Versteht ihr? Die müssen immer was Neues erfinden. Versteht ihr? Damit sie beweisen können, wie unfehlbar sie sind, weil sie immer neue Lehren aufstellen. So, das war jetzt sehr schlimm, aber halt euch fest am Stuhl. Nummer 5. Sardes. Menschlich gesehen war viel in jener Gemeinde los. Das heißt, in der Gemeinde Sardes. Aber geistlich war sie tot. Ähnlich schön geschmückte Leichen in Beerdigungen, geschminkt und gekleidet, ohne innerliches Leben, fing an zu stinken. Ne? Sardes. Und was symbolisiert Sardes? Steht für den Protestantismus, wessen schlimmsten Irrlehren sind. Ja, und wenn ihr sagt, Rolfo, woher hast du das? Ne? Von welcher Schublade hast du das genommen? Von welcher Internetseite? Von wie sagt man so? Wie sage ich das immer? Konspirationstheorien, ne?
Verschwörungstheorien,
Internetseite oder so, Darknet, ne? Woher hast du das? Ne? Dann sage ich hier in Klammern: Siehe Augsburger Bekenntnis und Luthers kleines Katechismus. Ne? Das ist nicht Darknet und sowas, nein, das ist ganz öffentlich, das ist Wikipedia, das ist, ne, wurde vor 500 Jahren geschrieben, die ganze Welt sollte das kennen, niemand kennt das, darum sage ich, lest das mal durch und ihr werdet alle diese Lehren dort finden. Ihr Lehren, hier. Errettung durch die Säuglingstaufe. Katechismus, Luthers Katechismus, ganz klar, was bewirkt die Taufe, ne, die Errettung. Da steht es ganz klar für jeden, der das lesen will. Punkt Nummer 2, Vergebung von Sünden durch das Ritual des Heiligen Abendmahls. Auch, ne, ganz klar. Kleiner Katechismusabschnitt, Abendmahl, wofür dient das Abendmahl? Er wirkt Vergebung von Sünden, ganz klar. Nächste Irrlehre, Altar. Alle protestantischen Kirchen haben Altar. Habt ihr schon gemerkt? Habt ihr schon eine protestantische Kirche besucht? Alle haben so Altar. Ja, wozu Altar? Wozu ist ein Altar da? Opfern. Altare dienen für Opfern. Die katholische Kirche, die sagt, dass die Messe, das heißt die Eucharistie, die ist die Wiederholung vom Opfer Jesu Christi. Die katholischen Kirchen, die haben ein Altar, weil die sagen, Messe, Eucharistie, gleich Wiederholung vom Opfer Christi. Dafür braucht man ein Altar. Aber die Protestanten sagen, nein, wir wiederholen das Opfer Christi nicht. Ja, aber warum haben sie dann Altar? Versteht ihr? Dass vieles so gesagt wird, aber nicht so gemeint wird. Ich stelle da einen Altar hin. Ja, warum? Weil sie im Grunde weiter so denken wie die Katholiken. Punkt Nummer 4. Weitere Irrlehre, die im Neuen Testament überhaupt nicht gelehrt wird und sogar das Gegenteil. Priesterkleidung. Jesus hat nie gesagt seinen Apostel, ihr müsst jetzt eine Priesterkleidung haben oder so. Nein, zum Gegenteil. Er sagt, alle seid Priester. Punkt Nummer 5. Laien. Laien. Weil, die Protestanten, die haben diese Lehre, das allgemeine Priestertum aller Getauften, so nennen die das. Ja, wenn alle Priester sind, warum gibt es dann Laien? Das heißt, unter den Protestanten gibt es die Laien. Und wenn es Laien gibt, was gibt es dann noch? Die Nicht-Laien. Wer sind die Nicht-Laien? Die Priester, die Pfarrer, wie man sie heute so nennt, aber vor 500 Jahren hat man gesagt Priester. Heute sagt man Pfarrer. Was auch ganz schlimm ist. Was bedeutet das Wort Pfarrer? Pfarre ist ein altdeutsches Wort. Das bedeutet eine Pfarrei. Pfarrei. Das heißt ein Bezirk, ein kirchliches Bezirk. Und Pfarrer heißt der Herr der Pfarrei. Der ist ein Herr über dieser Bezirk. Ganz schlimm, ne? Der Herr der Pfarrei. Verbot der sogenannten Laienpredigt, das normale Christen predigen. Ganz schlimm, weil im Neuen Testament hat Jesus nie verboten, irgendwelche glaubende Christen zu predigen. Er hat nie gesagt, nur die Apostel sollen predigen. Versteht ihr? Jesus hat nie gesagt, sondern alle haben gepredigt. Aber die Protestanten, die verbieten das. Und das ist bibelwidrig. Das ist eine Irrlehre. Nicht fromme, das heißt nicht gläubige Priester dürfen Gemeinden leiten. Das steht in der Ausbürgerbekenntnis ganz klar im Abschnitt 8. Könnt ihr nachlesen. Und wer dagegen ist, was sagen die dann? Sei verflucht, wer das nicht so sieht. Die verfluchen alle, die nicht einverstanden sind damit, dass nicht gläubige Priester Gemeinden leiten, nichtgläubige Priester. Das heißt, viele sagen, ja, na, der Landeskirche, da sind viele Pfarrer, die gar nicht gläubig sind. Ja, das wurde schon so geschrieben in das Augsburger Bekenntnis. Das wurde schon dort geschrieben, Warum wundern sich die Leute? Und wer sich noch dagegen beschwert, der ist noch verflucht, der wird verflucht von das Augsburger Bekenntnis. Zeremonie der Konfirmation. Was passiert dann so Schlimmes bei der Konfirmation? Meistens nicht bekehrte Teenager sollen Glauben bekennen. Das ist doch das Schlimmste, was man machen kann. Leute, die gar nicht gläubig sind, sagen so, jetzt musst du jetzt Glauben bekennen. Ja, vielleicht sind davon 40 Teenager ein oder zwei, die dann wirklich gläubig sind. Aber alle anderen sind nicht gläubig. Und was macht man? Man setzt sie unter Druck und sagt, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann bekommst du das Geld nicht. Und dann machen die das. Das heißt, die verbinden in ihrem Kopf Glauben mit Unterdrückung. Ich wurde gezwungen, das zu machen. Wie hat Jesus jemand gezwungen zu glauben, ihn nachzufolgen? Nein, Nachfolge ist freiwillig. Nächste Irrlehre der Protestanten. Priester bringen Jesus in die Hostie, Konsubstantiation. Die Protestanten sagen, nein, wir glauben nicht, dass die Hostie sich verwandelt im Fleisch Jesu. Ne? Was glauben die dann? Die sagen, wenn der Priester die Einsetzungsworte spricht, dann kommt der Fleisch Jesu vom Himmel und vermischt sich mit der Hostie. Verstehst du? Das heißt, wie man so sagt auf Portugiesisch, 6 um 1/2 Dutzend vertauschen. Ne? 6 um 1/2 Dutzend zu vertauschen.
Was ist eine Hostie?
Diese Oblate, die die in der Eucharistie nehmen, das Brot sozusagen. Hm. Ne? Das ist, wird ein bisschen anders gemacht. Dieses Brot, was die in der Eucharistie benutzen, das wird in einer Fabrik produziert und das ist so rund und weiß und die benutzen das anstelle von Brot.
Ohne Hefe.
Weil da ohne Hefe ist und dann geht es auch nicht so leicht kaputt, ist sehr lange haltbar und dann können die Priester da das kiloweise mitschleppen und dann kaufen und dann stellen, die Katholiken stellen das noch in so ein Monstranstium oder sowas, ne? Eine der ganz schlimmen Sachen von Hunderten, Tausenden schlimme Sachen. Jetzt zu den Protestanten. Priester weihen mit ihrem Wort das Wasser der Taufe, damit sie rettendes Wasser werden. Ja? Einfach hier kleiner Katechismus von Martin Luther lesen. Da steht es, ne? Wenn der Priester seine Worte sagt, dann vermischt sich dieses Wort mit dem Wasser und dann wird dieses Wasser nicht mehr ein einfaches Wasser, sondern ein rettendes Wasser. Ganz klar, steht dort. Viele werden sich hier wundern, wenn sie das hören, was ich hier sage. Aber les mal hier. Kleines Katechismus. Nächste Irrlehre der Protestanten. Vergebung der Sünde durch eine gemeinsame Sündenbekenntniszeremonie. Jesus hat nicht gesagt, so, jetzt lassen wir uns eine Zeremonie machen, alle zusammen, hier in einer Gruppe. Bekennt ihr eure Sünden, ja oder nein? Alle sagen, ja, okay, dann Sündenvergebung. Ne? Das machen die Protestanten, die glauben das, die lehren das. Die sagen, der Priester kommt und sagt, seid ihr Sünder, bekennt ihr das, ja oder nein? Alle sagen, ja, eure Sünden sind vergeben. Ne? Hat Jesus nie gelehrt, ne? Ihre Lehre der Protestanten. Ablehnung der Bekehrung und der Glaubenstaufe. Ja, die Protestanten, die haben die Leute umbringen lassen vor 500 Jahren, die das gemacht haben, die sich bekehrt haben und sich als Erwachsene taufen haben lassen. Dann haben die Protestanten gesagt, das ist falsch, das sehen wir nicht so, töte sie. Und zwischen 2000 und 2500 Leute wurden nachweislich getötet und viele anderen nicht nachweislich. Versteht ihr? Getötet, weil sie das hier gemacht haben, sich bekehren haben und die Glaubenstaufe gemacht haben. Die Protestanten, die lehnen das ab. Hier noch drei, habt ein bisschen Geduld. Drei Irrlehren von den Protestanten. Verehrung von Ritualen. Verehrung von Ritualen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die nennen die Taufe die heilige Taufe oder das Abendmahl das heilige Abendmahl. Für den ist die Taufe, das heißt die Säuglingstaufe, ne, weil die haben ja keine Glaubenstaufe, die haben nur die Säuglingstaufe. Für den ist die Säuglingstaufe ein heiliges Ritual. Und auch die Eucharistie, das heißt das Abendmahl, für den ist das ein heiliges Ritual. Alles Irrsinn. Jesus hat nie gesagt, hier, die Taufe ist ein heiliges Ritual, den müsst ihr verehren, dieses Ritual. Nein, Taufe ist nur, ne, das Zeugnis, dass man Jesus nachfolgt. Das ist kein heiliges Ritual. Vorletzter Punkt von dieser Zusammenfassung. Das ist hier nur eine Zusammenfassung. Ne? Wer mehr wissen will, liest dieses Buch Protestantismus und Bibel, was ich geschrieben habe, was auch nur eine Zusammenfassung ist von ein anderes 300 Seiten dickes Buch. Prädestination, Vorherbestimmung. Ne? Martin Luther hat gesagt, jeder Mensch ist geritten, entweder von Gott oder vom Teufel und kann nichts dagegen. Das heißt, wenn eine Person vom Teufel geritten ist, kann sie sich bekehren, so viel sie will, die wird trotzdem in die Hölle geworfen. Und wenn eine Person prädestiniert ist, vorherbestimmt ist zum Himmel, dann kann sie sündigen, so viel sie will, kann Gott hassen, etc. Aber sie landet im Himmel, ob sie will oder nicht. Ne? Irrlehre, ganz klar. Und letzte von dieser Liste, Landeskirchen. Nach dem Motto cuius regio, eius religio. Ja, dieser Satz beschreibt das, ein lateinisches Wort, das sagt, so wie der König, so die Religion. Wie der König, die Religion. Das heißt, wenn ein König oder ein Fürst eines Territoriums jetzt katholisch war, dann mussten alle Leute katholisch sein. Oder wenn er jetzt protestantisch war, dann mussten alle Leute protestantisch sein. Das ist eine völlige Irrlehre. Jesus hat nie gesagt, alle Einwohner des Landes so und so mussten Christen sein. Alle Einwohner von Samarien mussten Christen sein oder von Judäa oder von Galiläa oder von Griechenland oder von Italien müssen Christen sein. Jesus hat es nie gesagt. Nein, er hat gesagt, jede Person entscheidet sich für Jesus. Es gibt keine Länder, die christlich sind. Nein, es gibt sowas nicht. Und viele sagen, wir leben heute in einer postchristlichen Zeit. Ja, dann sage ich, so sehe ich das nicht. Weil um postchristlich zu sein, muss man zuerst mal christlich gewesen sein. Und um christlich gewesen sein, um zu sagen, Deutschland war irgendwann ein christliches Land, da müsste es so sein, dass irgendwann zumindest 51% der Bevölkerung wahre Nachfolger Jesu Christi waren. Aber das war nie der Fall. Nie, nie. Ja? Landeskirchen, die Protestanten, die lehren das. Landeskirchen. Darum heißen die auch Landeskirchen. Die nennen sich selbst Landeskirchen. Ne? Das heißt Staats- und Volksreligion. Das heißt eine Religion für einen bestimmten geografischen Bezirk. Versteht ihr? Die denken so, jetzt sind wir die Religion dieses Bezirkes. Und am besten wäre, dass alle Leute in diesem Bezirk unserer Religion angehören. So denken die. Das ist Irrlehre, wieder eine Irrlehre. Dann seht ihr, Protestantismus ist auch Irrlehre pur. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Entschuldigung, wenn ich jemanden beleidige. Aber ne, das ist hier nur die Zusammenfassung. Ne? Gut, Punkt Nummer 6. Philadelphia, die Gemeinde der perfekten Liebe, steht für die wahren glaubenden Christen, die entrückt werden. Diese Gemeinde war nicht so wichtig wie Ephesus und nicht so reich wie Laodicea, aber aus ihrer materiellen Armut schöpfte sie geistliches Reichtum. Ihr Geheimnis war die Liebe und die Hingabe zu Jesus. Jesus schrieb ihr einen zärtlichen Brief. Halleluja. Halleluja. Die Liebe und Hingabe zu Jesus. Ich kannte früher bestimmte Gruppen, die sehr gesetzlich waren und sehr korrekt, ich sag mal so, sehr gesetzlich. Die haben immer alles gefolgt, was da ihnen vorgeschrieben wurde, und dann wurde gesagt, ja, wir sind die Gemeinde Philadelphia, wir sind, ne? Aber ich war in dieser Gruppe und habe gesehen, dass die Hälfte von dieser Leute gar nicht gebetet hat, quasi. Das heißt nur da, hey, ich danke dir für diesen Tag oder so. Das heißt, die haben keine Intimität mit Gott, die haben Gott nicht wirklich geliebt. Für den war das alles auch nur eine Art Religion. Nur die waren dann ein bisschen treuer. Und haben gedacht, wir sind so treu, nicht wie die anderen. Wir gehen jede Woche in der Gemeinde, nicht wie die Landeskirche, die gehen nur einmal im Jahr. Nein, wir gehen jede Woche. Versteht ihr? Wie der Pharisäer. Herr, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin. Das heißt, es gibt viele, die denken, wir sind Philadelphia. Aber die Liebe zu Jesus und die Liebe untereinander, das ist der Punkt. Dass man sich als Geschwister liebt, dass man sich Sorgen macht. Man hört hier von anderen Gemeinden, wie es da geht, dass Leute jetzt leiden und die Gemeindeleiter, die machen sich keinen Kopf. Ja, hast du ein Problem, ich werde für dich beten oder so, und Gott segne dich, Gott gibt dir, was dir fehlt und so weiter. Viele sagen, wir sind Philadelphia. Deswegen sollte man sich an die Nase greifen und nachdenken. Letzte Gemeinde, Laodicea, steht für die lauen Gemeinden der Endzeit. Materiell gesehen fehlte ihr nichts, aber vor dem Herrn war sie arm, blind und entblößt. Es fehlten die ewigen Güter. Sie verbildlicht die Gemeinden, die das Reich Gottes abbauen, indem sie weltliche Reiche in Klammern erbauen. Macht, Prunk. Jesus eifert immer noch für die geistliche Qualität seiner Gemeinde. Er erwartet, dass Geschwister für ihn brennen. Geistliche Lauheit ekelt dem Herrn. Da wisst ihr schon, was ich meine. Dieser Vers, wo es steht, weil du weder kalt noch heiß bin, dann werde ich dich gleich ausspucken, ne? Das heißt, laue Gemeinden, Gemeinden, die, wo die Leute hingehen und sagen, Halleluja, schön, dieser Gottesdienst war so schön und so. Aber die Leute, die haben keine Intimität mit Gott, keine persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn in ihrem Alltag. Die beten nicht, wenn sie aufstehen am Morgen oder wenn sie beten, dann hier eine schnelle Andacht, hier noch die Losungen lesen, zwei Bibelverse, drei Sätze beten, ich danke dir für diesen Tag und gib mir Erfolg in den Geschäften, Amen. Und dann denken sie, oh, ich bin ein so guter Christ, weil ich drei Sätze gebetet habe und zwei Bibelverse gelesen habe. Ja, ich will niemanden richten, ne? Aber so geht das nicht. Das ist keine Intimität mit Gott. Ne? Ich kann nicht sagen, ich bin so intim mit meiner Frau, ja, ich schreibe ihr jeden Tag drei WhatsApp-Nachrichten. Ne? Versteht ihr, ne? Und viele sagen, ich bin so gut mit Gott, ne? Ich bete jeden Tag drei Sätze. Ne? Zusammenfassung zur letzten Seite. Ne? Wir sind schon 40 Minuten hier und ich denke, ihr hoffentlich hält ihr das noch durch hier, noch eine Seite. Das Ziel der Offenbarung ist nicht, uns zu verleiten, die Gegenwart zu vernachlässigen. Ja, es gibt viele, die dann so viel die Offenbarung studieren und über die Endzeit studieren, dass sie am Ende alles andere vergessen. Versteht ihr? Die evangelisieren nicht mehr, die machen sich keine Sorgen mehr über die anderen Geschwister, wie es ihnen geht, sondern die denken nur noch an der Endzeit. Die vergessen alle anderen Lehren und die irgendwie ist jeder zweite Gedanke von ihnen die Endzeit. Ne? Das ist nicht das Ziel, sondern das Gegenteil. Da wir wissen, dass eine Endzeit kommt, müssen wir viel mehr bewusst die Gegenwart leben. Das ist das Ziel. Das heißt, ja, es kommt die Endzeit. Deswegen sollen wir uns heiligen und mehr arbeiten, damit wir mehr Lohn empfangen. Weil es steht, ich komme mit meinem Lohn. Ne? Und wenn wir ja nur noch über die Endzeit nachdenken und 100 Bücher über die Endzeit lesen und nur noch daran denken, ja, dann machen wir gar nichts mehr, nur das. Und das ist nicht das Ziel der Sache. Das Ziel der Sache ist, ja, lass uns Jüngerschaft machen, lass uns predigen, lass uns evangelisieren, lass uns Gemeinde bauen, lass uns loben, lass uns anbeten, lass uns ein lebendiges Glaubensleben führen. Das ist das Ziel, was uns die Offenbarung hilft, dass wir immer aktiv bleiben. Ja, wir müssen uns vorbereiten. Vorbereiten nicht dadurch, dass wir alle möglichen Bücher über dieses Thema gelesen haben. Nein, indem wir uns heiligen, indem wir viel beten, indem wir evangelisieren und so weiter. Ne? Die ersten Christen, das müssen wir im Kopf behalten. Die ersten Christen, die hatten die gleichen Prophezeiungen wie wir. Die hatten die gleiche Prophezeiung wie wir. Was haben die gemacht? Haben die gesagt, ja, die Endzeit, die kommt gleich, deswegen lass uns mal hier uns versammeln in unsere kleine Gruppe und nur über die Endzeit nachzudenken und beten, Gott, beschütze uns nicht, dass wir nicht abfallen, dass wir vorbereitet sind, weil diese Welt da draußen, die ist sowieso verloren und die gehen sowieso alle in die Hölle, die sind sowieso alle böse, beschütze uns her, damit wir zum Himmel fahren und so weiter. Nein, die erste Gemeinde hat das nicht gemacht, sondern die ist rausgegangen und hat gesagt, so, Jesus kommt bald, deswegen lass uns viele Menschen rufen, einladen, ja komm, bekehr dich, damit du auch gehst. Ne? So war die Einstellung von den ersten Christen. Viele fokussieren sich bei Lesen dieses Buches zu sehr auf den Teufel. Ne? Auch so ein Problem. Viele, die lesen dann, oh, der Teufel, der Antichrist und der falsche Prophet. Oh, wie schlimm es, wenn sie tun und dies und das. Ja, aber der Antichrist, der Teufel, Satan, was sind die? Die sind nur, die haben nur Nebenrollen. Die sind nicht die Hauptakteuren, sondern die haben nur Nebenrollen. Ja. Die machen ganz Schlimmes, okay, aber Jesus ist der Sieger. Ich sage das schon, habe ich schon tausendmal gesagt. Isaias hat auch schon seine Theorien aufgebaut über dieses Thema. Nur durch den Kampf können wir auch wirklich siegen. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Das heißt, wie wäre es, wenn jetzt der Buch der Offenbarung hier nicht über den Antichrist, nicht über den Satan, nicht über den falschen Propheten reden würde und nur sagen, Jesus kommt wieder und ist Sieger und herrlich. Ja, Sieger über was denn? Ne? Versteht ihr? Ne? Das heißt, da muss erzählt werden, über was alles Jesus siegen wird, damit wir auch sagen, oh, schau mal, ne, er hat das bekämpft und das bekämpft und so alle. Oh, er ist ein großer Sieger. Ne? Aber nicht, dass wir denken, oh, schau mal, wie schrecklich sind die Feinde Jesu, wie stark sie sind. Nee, das Ziel ist zu zeigen, wie Jesus stark ist, dass er die ganzen Feinde besiegt. Ne? Das ist das Ziel. Ja, das Buch Offenbarung fängt mit Trübsal an und endet mit Triumph. Fängt an, als Satan die Christen verfolgt und endet mit Satans Gebundensein. Ne? Logisch, so ist der Ablauf eines Kampfes. Es fängt schlimm an, ne? Es wird gekämpft, angegriffen und so weiter, aber am Ende ist der Sieg. Jesus ist der Sieger, der Fürst über alle Könige der Erde. Ja, wir leiden zeitweise, werden aber am Ende siegen. Wenn das Buch der Offenbarung dich in Angst und Schrecken versetzt, dies ist nicht ihr Ziel, sondern sie will Gebet, Bewunderung, Vertrauen wecken. Trost, Hoffnung, Heiligung, Mut will es vermitteln. Andreas, würdest du wieder lesen?
Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 bis 18.
Ja, ganz klar, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ne? Trost, das will die Lehre der Endzeit uns vermitteln. Trost, tröstet euch einander. Wir werden entrückt werden in den Wolken mit Jesus. Halleluja, das wird so schön sein. Ne? Das erwartet uns, das ist tröstend. Die Offenbarung schließt die Bibel wie ein Verschluss, eine Botschaft der Hoffnung. Isaias, würdest du bitte lesen?
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Offenbarung 21,1.
Hoffnung, einen neuen Himmel, wo es Satan nicht mehr gegenwärtig ist, eine neue Erde, wo jetzt die Sünde nicht mehr existiert, die viel, viel fruchtbarer ist als die heutige, ne? Hoffnung. Ne? Schön wird es sein. Das will das Buch der Offenbarung. Nicht Angst machen, sondern Hoffnung und Freude und Mut. Halleluja. Amen.